Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Moin moin und hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Radio Tour, eurem sonntäglichen Radsport-Update hier auf meinsportpodcast.de. Wir nehmen euch wieder mit durch die letzte vergangene Radsportwoche. Das sind einmal ich, der Lukas, und an meiner Seite wie immer Bent. Moin Bent.
Hi, war eine spannende Woche, würde ich mal sagen, ne?
Auf jeden Fall, das war für dich auch ein spannender Sonntag. Du bist heute selber auf dem Rad unterwegs gewesen. Magst du vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen, wo es dich heute hinverschlagen hat auf deinem Drahtesel?
Ja, ich bin quasi meinen ganz eigenen Klassiker gefahren. In Zandvoort, südlich von Amsterdam, 120 Kilometer über die Formel-1-Strecke, durch die Dünen und tatsächlich auch über einiges Kopfsteinpflaster. Deutlich langsamer als die Profis, deutlich weniger souverän, aber ich habe mich auf jeden Fall fast gefühlt wie so ein Profi. Hat riesig Spaß gemacht und hat vor allem Spaß gemacht, dann auf dem Rückweg jetzt nach Hause dann den echten Profis mal zuzugucken, was die eigentlich so auf dem Fahrrad können und sich zu denken, na gut, das wird vielleicht auch doch nichts mehr mit der Karriere. Obwohl wir ja jetzt auch gesehen haben, auch mit 30 kann man nochmal den Einstieg in den Radsport wagen.
Oh, Bent spielt darauf an, dass Emilien Jacquelin, der Biathlet, jetzt im Nachwuchsteam von Decathlon, CMA, CGM, wie auch immer diese ganzen Kürze da heißen mögen, nochmal einen Einstieg auf das Rad wägt. Es geht eher darum, sich ein bisschen fit zu halten, nochmal seinen Traum zu leben. Biathlet wird er weiterbleiben, aber ja, das war eine der News dieser Wochen. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben oder auch Bent, welche anderen Profis oder Influencer, Prominente ihr gerne noch bei Radsportteams sehen würdet. Da wäre ich sehr interessiert. Kommen wir aber erstmal ins Profifeld. Da war einiges los, wie es Bent schon angekündigt hat. Wir haben zum einen die Klassiker auf dem Programm gehabt, da kommen wir später zu. Jetzt geht es erstmal um die Rundfahrten. Und da waren die GC-Fahrer bei der Volta a Catalunya in Katalonien, also in Spanien, unterwegs in dieser Woche und haben sich's richtig gegeben, das Feld richtig gut besetzt. Für Red Bull Bora Hansgrohe, Florian Lipowitz und Remco Evenepoel erstmals als Doppelspitze am Start. Dazu Jonas Vingegaard, der ja gerade Paris-Nizza gewonnen hatte, Joao Almeida dabei, Felix Gall. Ja, die Liste, sie war schier endlos. Am Anfang gab es allerdings erstmal eine Sprintankunft, die es richtig in sich hatte, so ein Bergaufsprint, richtig coole Etappe, richtig cooles Finale. UAE hat da etwas Tempo gemacht auf so einer richtig schönen Panoramastraße, kann man fast sagen, hat sich richtig schön geschlängelt ins Ziel, ist mittlerweile auch recht bekannt, diese Ankunft. Vingegaard war es dann, der sich in der letzten Abfahrt nach vorne geschoben hatte, hauptsächlich um einfach nicht in Gefahr zu laufen, da jetzt irgendwie zu stürzen, weil ihm einer vor die Karre fährt. Am Ende war es wohl der längste Sprint, den ich jemals gesehen habe. 400 Meter vor dem Ziel hat sich Tom Pidcock gedacht, ja, es geht bergauf, aber ich habe die Form meines Lebens, hat den Sprinter eröffnet, war für ihn dann doch ein bisschen lang. Dorian Godon und Remco Evenepoel haben sich da ein wirkliches Drag Race geliefert zur Linie. Dorian Godon holt da seinen zweiten Saisonsieg, Remco zweiter, Pidcock dritter, aber Bent, das waren schier endlose Sekunden, die es da Richtung Ziel ging. Das war irgendwie cool anzusehen, oder? So ein richtiges Drag Race, wie ich es gerade genannt habe.
Ja, tatsächlich irgendwie, ne? Unfassbar lang und ich würde sagen, tatsächlich auch eine relativ ungewöhnliche Liste. Dorian Godon einerseits wenn man den irgendwie im Rennen hat, dann gleichzeitig noch Tom Pidcock und Remco Evenepoel, ist fast ein bisschen ungewöhnlich, dass die dann gegen einen von den richtigen Sprintern da so mithalten können. War ja richtig, richtig knapp dann am Ende mit Remco und Godon. Und Tom Pidcock ja dann auch später in der Woche nochmal wirklich stark auch bei den Schlusssprints dabei. Also hat richtig, richtig Bock gemacht, diesen Sprint sich anzuschauen.
Ja, wobei Godon mag, du hast gesagt, ist endschnell, aber er mag auch diese schweren Ankünfte. Hatte ja da, ich glaube, bei Paris-Nizza schon eine gewonnen. Das war jetzt sein zweiter Saisonsieg. Auf der zweiten Etappe gab es dann eine klassischere Sprint-Etappe, auch wenn die wieder technisch war und dann auch leicht ansteigend. Am Ende war es sehr chaotisch im Finale und Magnus Kort hatte da sein Momentum. Der hat ja immer so seine 10 guten Tage im Jahr, wo er auf einmal richtig weit vorne unterwegs ist. einer davon war die zweite Etappe. Und aus deutscher Sicht noch eine etwas unschöne Nachricht. Henry Ulich war gestürzt auf dieser Etappe, hat sich das Schlüsselbein gebrochen. Ich stehe ja mit Henry doch immer mal wieder im Austausch. Gute Besserung auch an der Stelle. Er hatte ja hier sein erstes Profirennen endlich gewonnen in diesem Jahr. Wir hoffen mal, dass er schnell und in guter Form wieder zurückkommt. Aber so ein Schlüsselbeinbruch gehört ja leider zu jeder guten Radsportlerkarriere irgendwie dazu. Von daher hoffen wir mal, dass er da schnell wieder dabei ist. Etappe 3, die hatte es dann ebenfalls so ein bisschen in sich, denn es gab dort eine Szene, die vielleicht für ein bisschen Diskussionsstoff noch sorgen wird, denn die Windkante wurde provoziert von Red Bull Bora Hansgrohe in der Abfahrt und dann war Joao Almeida gar nicht vorne dabei. Also schlechte Situation für UAE. Almeida ja generell jemand, der es schafft, sich häufig trotz seines großen Talents weit hinten zu positionieren und solche Szenen zu verschlafen. Und dann haben sich Remco und Vingegaard gelöst. Generell extrem stark erst Remco mit der Attacke. Und dann Vingegaard da das Loch noch zugebückt von hinten. Das war wirklich richtig stark. Ich weiß auch nicht, was Remco sich da gedacht hat, als auf einmal Vingegaard da noch ankam, weil Remco hat schon ordentlich getreten. Hast du erstmal verstanden, dass Remco da in die Offensive geht, obwohl es ja eigentlich für ihn auch taktisch gar nicht so schlecht gewesen wäre, abzuwarten und zu gucken, dass sie Almeida da ordentlich Zeit drauf drücken, denn war der Druck dann gar nicht so drauf im Feld erstmal, weil Remco und Jonas sich da vorne duelliert haben. Hast du die taktische Entscheidung verstanden?
Ja, nicht so wirklich. Zumal ja sowohl Bora als auch Wismar mit vielen Männern vorne drin waren. Man hätte also wunderbar zusammenarbeiten können bis zu einem gewissen Punkt, um eben UAE da in Schwierigkeiten zu bringen. Andererseits ist es halt Remco, glaube ich, so ein bisschen. Ne? Der ist fit, der ist in Form, der wollte irgendwie früh ein Zeichen setzen und hat im Zweifel auch gesehen, dass das vielleicht so der Parcours ist und das Terrain, das ihm besser liegt als Jonas. Also vielleicht auch da schon mal so ein Zeichen setzen. Von daher Respekt, dass Vingegaard da so nochmal den Anschluss dann macht. Ich sag mal, das taktisch auch einfach sehr gut fährt. Ne? Sehr zur Frustration von Remco, der da wild gestikulierend dann vorne um Mitarbeit, ich sag mal, gebeten hat, ne?
Ja, genau. Und sich dann auch noch im Interview am Bus später auf die Frage, wie er denn die Kooperation empfunden hat, einfach nur mit einem sehr sarkastischen "Cooperation was great" geantwortet hat. Vielleicht muss er da auch einfach noch ein bisschen schlauer werden, weil dass Jonas da nicht unbedingt mitfährt, ist auch klar. Ich glaube, Vingegaard hat da einfach das Selbstvertrauen, auch nach Paris-Nizza zu sagen, ich entscheide das auch am Berg, ich habe es nicht nötig, hier allen jetzt was einzuschenken. Er ist dann so ein bisschen mitgefahren, aber wie du gesagt hast, nicht zur Zufriedenheit von Remco, der sich da wirklich sehr sehr aufgeregt hat. Am Ende sollte es sogar noch schlimmer kommen für Remco Evenepoel. Die beiden hätten die Etappe wohl mit einem knappen Vorsprung gewonnen, wäre da nicht ein ominöser Kreisverkehr gewesen. Da scheint Remco so hat das sich jetzt herausgestellt, in so ein Schlagloch gefahren zu sein, liegt am Ende auf der Straße, fällt dadurch natürlich auch zurück und kann nicht mehr um den Sieg sprinten. Das war schon im letzten Kilometer. Jonas Vingegaard macht auch gar keine Anstalten, jetzt noch irgendwie solo ins Ziel zu fahren, sondern der schont seine Kräfte und die Sprinterteams machen es am Ende unter sich aus. Dorian Godon gewinnt hier seine zweite Etappe, hat also gezeigt, er braucht es nicht nur schwer, er kann es eben auch, wenn es flach ins Ziel geht. Bitter für Remco, dass sich das dann gar nicht ausgezahlt hat. Aber dass Vingegaard dann da nicht noch versucht, irgendwie auf Krampf 2 Sekunden rauszufahren und Kräfte zu verschenken, das hast du sicherlich dann auch gut nachvollziehen können, oder?
Ja, definitiv. Und ich meine, er hat das dann auch sehr schön verkauft, als er hat gesehen, dass Remco gestürzt ist und das wollte er dann nicht ausnutzen. Ich stell mal in den Raum, es wäre auch sehr, sehr eng geworden, ob Jonas da jetzt alleine dann noch ins Ziel gefahren wäre oder ob sie ihn nicht doch überholt hätten. Aber schön ist dann als so eine Geste zu verpacken. Und ich glaube, Jonas war auf jeden Fall klar, dass es nicht auf diesen einen Sprint für ihn ankommen wird, sondern dass für ihn das Rennen anderswo gemacht wird.
Ja, eigentlich haben wir erwartet, das Rennen wird auf Etappe 4 gemacht. Da sollte eigentlich die Bergankunft am Falter 2000 stattfinden, also über 2000 Höhenmeter, hätten da auf dem Programm gestanden. Aber weil es wirklich extreme Windböen auf dem Berg gab, hat man sich entschieden, den komplett zu streichen. Und es stand sogar zwischenzeitlich mal eine Absage der Etappe im Raum. Es war kein schönes Wetter, aber am Ende entschied man sich für einen False Flat Anstieg ins Ziel. Also ganz komische Etappe, wirklich kurz am Ende. Und die lief darauf hinaus, dass wir eben diesen Sprint gesehen haben. Es gab ein Lead-Out-Battle zwischen NSN und Ineos. Ineos geht dann allerdings so ein bisschen der Saft aus für Dorian Godon. Und wir sehen dann so ein technisches Finale, in dem sich auch Tom Pidcock wirklich stark positionieren lässt. Du hast es angesprochen, der hat hier nochmal gezeigt, dass er wirklich gut in Form war und hat dann hinten raus auch gesagt, er hat sich das bei Veloviewer genau angeguckt, wie dieses Finale gefahren wird. Und da gab es eben so eine Schikane im Finale, wo er sich dann an dritter Stelle positioniert hatte. Und nach der Schikane konnte auch keiner mehr vorbei an Ethan Vernon, der die von vorne genommen hatte, dann Dorian Godon und Tom Pidcock. Und das war auch die Reihenfolge im Ziel. Irgendwie schade, dass uns da eine spannende Bergetappe genommen wurde. Das Finale war ganz nett mit dem technischen Run-In, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass wir eher gerne die Bergetappe gesehen hätten, oder?
Definitiv. Also die Spannung war ja vor allem da. Wie ist Remcos Form am Berg? Hat die sich seit der UAE-Tour irgendwie verbessert? Wie ist die Zusammenarbeit mit Florian Lipowitz? Und vor allem, wie ist die Form von Jonas verglichen mit Paris-Nizza? Und das Team, das wissen wir jetzt, an den Start geschickt hat, war ja auch ein bisschen ein anderes als bei Paris-Nizza. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, sie testen so ein bisschen durch, wer funktioniert mit Jonas irgendwie und wen kann man irgendwie vielleicht mit zur Tour schicken oder zum Giro. Schade, dass wir das nicht gesehen haben, aber wir sind dann ja später auf unsere Kosten gekommen, sag ich mal.
So sieht's aus, nämlich schon am nächsten Tag. Zwar wurde auch diese Etappe leicht verkürzt, um 2,5 Kilometer wieder war der Wind etwas zu stark, aber trotzdem haben wir eine richtig gute Bergetappe gesehen, über die es sich zu reden lohnt. Leider haben wir nicht gesehen den Kampf um die Ausreißergruppe, der war wohl ziemlich groß. Zwischenzeitlich waren da wohl mal 25 Fahrer, unter anderem Florian Lipowitz auch vorne dabei. Das wurde uns allerdings, wie gesagt, verwehrt in den TV-Bildern und wie du gesagt hast, die Frage war jetzt so ein bisschen, wie stellt sich Red Bull Bora Hansgrohe auf? Wie fit ist auch Remco Evenepoel, der ja gestürzt war? Auch das so ein bisschen Fragezeichen. Ich glaube, den hat es da auch ordentlich auf die Straße gehauen in dem Kreisverkehr. Am Ende war es eine starke Gruppe aus Giulio Ciccone, Junior Leserf, Davide Piganzoli, Marc Soler und Aina Rubio, die vor dem Feld waren. Im Feld fuhr dann Red Bull Bora Hansgrohe. Eigentlich eine gute Situation für die beiden Hauptkonkurrenten. Mit Piganzoli ein Fahrer für Wismar vorne, mit Soler einer für UAE, die sich dadurch zurücklehnen konnten im Feld. Gar nicht so schlecht. Und dann ging es eben ins Finale. Allerdings mit einer Hiobsbotschaft, denn Tom Pidcock, den hat es richtig zerfetzt. Das hat man erst im Nachhinein mitbekommen. Der ist wohl in eine Schlucht gestürzt, weil er in einer Kurve an seiner Flasche gezogen hat, genippt hat, sich hydriert hat. Ist die Etappe, glaube ich, sogar noch zu Ende gefahren. Mit Riesenrückstand, konnte am nächsten Tag aber nicht mehr starten. Ich habe jetzt noch kein Verletzungsupdate gelesen, aber richtig bitter, denn Tom Pidcock, der war in fantastischer Form. Das haben wir ja erst letzten Sonntag in Sanremo gesehen.
Ja, definitiv. Und auch eben in den ersten Tagen schon im Flachen, dass er da irgendwie mit den Sprintern sich duelliert hat. Also das hätte ich schon sehr, sehr gerne gesehen, wie er dann jetzt über mehrere Tage sich dann da auch am Berg schlägt. Ich habe irgendwie gesehen, er hat ein Video, glaube ich, gepostet, dass das Knie echt ordentlich dick war in seiner Ankündigung, dass er am nächsten Tag nicht nochmal antritt. War wieder so ein Fall, wo es keiner so richtig mitbekommen hat, ne? Wo er meinte, es war gut, dass er das Radio dabei hatte, um zu funken von wegen Hilfe, ich bin gefallen. Wo wir, ich glaube, in den letzten Wochen mehrfach schon drüber gesprochen haben, wie saugefährlich das ist, wenn Fahrer irgendwie stürzen und es ist keine Kamera in der Nähe.
Genau, und GPS-Tracker werden jetzt mittlerweile vermehrt getestet, sind aber auch noch nicht gänzlich im Einsatz. Und auch da gibt es noch Fragen wie, was passiert bei einem Radwechsel oder solche Themen. Da ist das Radio diesmal wirklich sehr, sehr wichtig gewesen. Ja, hoffen wir einfach, dass er schnell wieder auf dem Rad sitzen kann. Der Tom Pidcock, den wir in Sanremo gesehen haben, den würde ich gerne noch bei mehr Rennen sehen, auch am Berg. Denn ja, das diese Frage bleibt hier unbeantwortet. Was kann der wirklich wahnsinnig schlanke und in Topform sich befindende Tom Pidcock am Berg anrichten. Was am Berg dann passiert ist, dass wir folgende Situation haben. Giulio Ciccone hat eine Minute Vorsprung auf das Feld, als es in den Schlussanstieg reingeht. Auf das Feld, was auch schon sehr klein geworden ist und dann in den ersten 6 Kilometern sich mehr belauert. Dann geht es allerdings los. Mikel Landa macht, was Mikel Landa eben so macht. Attackiert früh. Auch Felix Gall, Florian Lipowitz und Lenny Martinez sind sehr, sehr aktiv. Felix Gall versucht es immer wieder. Florian Lipowitz springt hinterher. Man sieht so ein bisschen, dass auch Remco Evenepoel hier nicht ganz top drauf ist. Hat da dann sagt immer weiter zurück, kann am Anfang noch so ein bisschen folgen. Aber es, man sieht, dass Lipowitz hier an dem Tag klar der Stärkere ist. Die Gruppe um Gall kann sich so ein bisschen absetzen. Ich habe mich da so ein bisschen gefragt. Wir nehmen das Ergebnis noch nicht vorweg, aber Felix Gall hat ja bei der UAE-Tour schon häufig sehr früh attackiert. Das hat sich nicht so richtig ausgezahlt. Jetzt ist er wieder 10,4 Kilometer von dem Ziel ohne Not in die Offensive gegangen. Würdest du sagen, das ist so ein bisschen Ungeduld, die sich nicht so ganz rechnet für ihn. Sollte er vielleicht, und man hat gesehen, er hat die Beine, einfach mal Jonas attackieren lassen und dann gucken, kann ich mit oder taktiere ich dann dahinter und kann im Finale vielleicht noch mal einen draufsetzen?
Ja, ist die große Frage, ne? So, was wäre gewesen, wenn? Im Zweifel ist es so ein bisschen die Sorge, dass wenn die großen Favoriten attackieren, ist es schwer mitzugehen und wenn die einmal weg sind, sind sie weg, ne? Das heißt, vielleicht, wenn man früh die Attacke setzt, hat man die Chance, sich hinterher nochmal irgendwie dran zu hängen. Hat ja bei der UAE-Tour so halb geklappt, als er dann nochmal relativ gut zu Del Toro hinten raus aufgeschlossen hat bei einer Etappe. Aber ja, vielleicht sollte er einfach mal probieren, so was wenn er es mal anders macht und was wenn er mal irgendwie ja dann die große Attacke mitgeht und dann irgendwie so sein Tempo macht, weil ja, war eine super starke Leistung, du sprichst das an, also hat mich wieder sehr, sehr abgeholt, Felix Gall da zuzugucken.
Ja, Vingegaard ist es dann 6,8 Kilometer vor dem Ziel, der im Feld attackiert, auch schnell aufschließt zu der Gruppe um Felix Gall. Und die Gruppe läuft dann auch immer weiter auf. Valentin Paré-Peintre ja auch mit einem sehr, sehr starken Auftritt und ich habe es angesprochen. Remco Evenepoel, der kann nicht so richtig mit, bricht aber auch nicht so richtig ein. Das fand ich schon mal eigentlich gar kein allzu schlechtes Zeichen. Natürlich konnte er mit den ganz vorne nicht mit. Jetzt weiß ich nicht, was der Sturz zum Beispiel damit zu tun hat oder ob das Remco einfach ist. Trotzdem hat er mir so ein bisschen besser gefallen als noch bei der UAE-Tour hier in dieser Szene, auch weil er eher cool geblieben ist. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er so nervös und angespannt geworden ist wie bei der UAE-Tour, wo er sich dann ja schnell auf den Oberschenkel haute. Man das Gefühl hatte, ist das jetzt der Kopf oder macht der Muskel gerade wirklich zu? Ja, schwer zu sagen. Auf jeden Fall ist es Vingegaard, der das Rennen prägt. Dahinter dann eine Verfolgergruppe, die unter anderem Florian Lipowitz und Felix Gall beinhaltete und Lenny Martinez. Auch hier ist es Felix Gall, der sich so ein bisschen aufregt, wie auch Remco schon in der Woche immer wieder attackiert, versucht wegzukommen. Es gibt dann eine Gruppe aus Fortunato, Riccitello, Schelmose, Remco und Euthebrooks, die sich dann quasi hinter dieser Gruppe gebildet hat. Wie gesagt, Remco bricht hier nicht komplett ein, attackiert im Finale sogar nochmal, um sich von den Verfolgern zu lösen, aber das gelingt nur bedingt. Am Ende ist es Felix Gall, der es doch schafft, im Finale sich nochmal von Florian Lipowitz und Lenny Martinez zu lösen. Am Ende gewinnt Jonas Vingegaard vor Felix Gall. Lipowitz Dritter, Martinez Vierter, Valentin Paré-Peintre Fünfter und Remco verliert 1 Minute 37 auf Vingegaard. Ich glaube, eine gute halbe Minute auf Florian Lipowitz. Ja, Vingegaard beeindruckend, würde ich sagen, auch wenn er hier in Anführungsstrichen nur eine Minute rausgefahren hat auf die Konkurrenz, können wir uns aber sagen, ja, das bei Paris-Nizza, das deutet schon darauf, hat schon sehr darauf hingedeutet, dass der Mann in Topform ist und hat sich hier bestätigt.
Ja, definitiv. Also vor allem hatte man nicht den Eindruck, dass er da super am Kämpfen war, um diese halbe Minute Vorsprung rauszufahren. Also klar, der war jetzt nicht super relaxed so. Du hast schon gemerkt, der ist konzentriert und der drückt da ordentlich auf die Tube. Aber so, es wirkte halt, ja, als wäre er auf einer etwas schnelleren Ausfahrt am Wochenende. Von daher, ja, schon stark, dass er da dann, ja, insgesamt echt die Konkurrenz relativ problemlos hat stehen lassen.
Ja, das Einzige, was man sich so fragt, er musste auch hier wieder nicht ans Limit gehen, hatte ich das Gefühl. Also ich glaube, er hätte, wenn er gemusst hätte, noch einen Gang gehabt. Glaubst du, das wird ihm noch so ein bisschen auf die Füße fallen, dass er halt so selten auf Pogi trifft und man nie so richtig weiß, wo stehe ich denn jetzt wirklich? Man kann Wattwerte vergleichen und so, aber meinst du, das schadet ihm so ein bisschen, dass er so selten wirklich ans Limit gebracht wird?
Ist natürlich für den direkten Vergleich und für ihn wahrscheinlich so ein bisschen schwierig. Andererseits finde ich es als Zuschauer umso spannender, weil ja, es gibt uns eben diesen Raum zu spekulieren. Ne? Wir können sagen, Jonas sieht unfassbar stark aus, auf jeden Fall eine Klasse besser als jetzt der Rest, auf den er getroffen ist. Und es gibt ein großes Fragezeichen, ist er stärker oder genauso stark wie Pogi oder eben wieder nicht? Und von daher, ja, kann man wunderbar jetzt in die eine und die andere Richtung diskutieren. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie vielleicht bei Wismar umgestellt haben. Und letztes Jahr hatte man so ein bisschen den Eindruck, er war viel explosiver als in den letzten Jahren. Und man hat so ein bisschen versucht, was, wenn wir ihn in die gleiche Richtung trainieren wie Pogi? Und dass sie jetzt vielleicht gemerkt haben, okay, das hat letztes Jahr nicht geklappt, vielleicht sollten wir uns mehr auf Jonas Stärken konzentrieren, auf das, wo er vielleicht noch besser sein kann als Pogi. Und deswegen wird das, glaube ich, sehr, sehr spannend bei der Tour, wenn es diesmal so viel auch auf die hohen Berge in den Alpen geht.
Ja, schauen wir mal. Vorher hatte er ja noch den Giro in den Knochen. Das ist ja auch noch so ein kleiner Faktor, den es zu bedenken gibt. Wir machen eine kurze Pause, bevor wir die beiden letzten Etappen von der Volta Catalunya besprechen. Da war noch einiges los und danach geht's natürlich auf die Klassiker. Es ist nur noch eine Woche bis zur Ronde von Flandern. Die sollen also auch nicht zu kurz kommen. Also bleibt dran, kurze Pause und dann geht's weiter. Hier bei Radio Tour, dem Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing.
Mit willkommen zurück zu Radio Tour hier bei meinsportpodcast.de. Lukas und Bent sind für euch hier am Zahn der Zeit, am Analysieren der vergangenen Radsportwoche. Wir haben die ersten 5 Etappen durchgekaut von der Volta Catalunya. Jetzt ging es in die 6. Etappe. Die für mich beste Etappe der Woche, muss ich ehrlich sagen. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Am gestrigen Samstag gab einiges zu berichten. Nicht so Spaß gemacht haben die Nachrichten vom Start des Rennens. Michael Hässmann ist wohl in der Neutralisation gestürzt. Er hatte sich ja jetzt nach Dopingsperre zurückgekämpft ins Profifeld, fährt mittlerweile bei Movistar, scheint da schwerer gestürzt zu sein, musste mit dem Krankenwagen auch abtransportiert werden. Gute Besserung an der Stelle. Ich hoffe, dass wir ihn bald wiedersehen. Es war ja eine aufregende Etappe mit vielen Anstiegen, vielen Höhenmetern, bei der wirklich früh schon einiges los war. Wir hatten wieder eine starke Ausreißergruppe, wieder Marc Soler, Giulio Ciccone und Co. vorne, die sich da mit Attacken wirklich ja duelliert haben. Und wir sehen dann, dass es ja nach einiger Zeit schon dazu führt, dass Almeida weit hinten hängt. Auch der war gestürzt am Tag zuvor, da haben wir gar nicht richtig drüber gesprochen. Den hat es da schon entschärft in der Gesamtwertung und er scheint richtig gelitten zu haben darunter, denn er hängt hier schon knapp 50 Kilometer vor dem Ziel am Ende des Feldes und kämpft um den Anschluss. Es geht dann in einen Anstieg knapp 30 Kilometer vor dem Ziel, der schon so eine kleine Vorentscheidung bringen soll. Das fand ich recht lustig, da hat sich nämlich Cataneo was, glaube ich, für Red Bull Buransgrohe vorne im Feld wiedergefunden, wollte Tempo machen und hat dann sich umgedreht, nachdem es in diesen Anstieg reinging und hat gesagt, ja, von meinem Team ist ja noch gar keiner da. Und das hat dann so einen Kilometer gedauert oder so, bis sich dann der Rest des Teams an seinem Hinterrad gefunden hatte. Sah ein bisschen nach Slapstick aus. Red Bull Buransgrohe macht dann aber das Tempo und versucht es hier schwer zu machen und es dauert keine 2 Kilometer. Da geht es dann los. 28,8 Kilometer von dem Ziel. Oscar Onley attackiert da. Ineos war da auch recht selbstbewusst unterwegs gewesen. Lipowitz versucht da hinterher zu gehen und sorgt auch dafür, dass das Feld Onley wieder einsammelt. Und dann merkt man, dass es in einer Abfahrt eher nicht so gut lief für Felix Gall. Remco Evenepoel hatte sich nämlich vors Feld gespannt, hat da schon am Anstieg, am letzten Kilometer und dann vor allem in der Abfahrt richtig raufgehalten. Und auf einmal war Felix Gall weg, der ja noch auf dem Podium war. Wir hatten ihn gelobt für die starke Leistung bergauf. Bergab ist es leider immer wieder ein Problem. Ich habe, ein Kumpel hat geschrieben, das ist, wie kann eigentlich Felix Gall trainieren? Fährt er immer mit dem Rad bergauf und mit dem Auto bergab? Weil das ist ja wirklich frappierend, was für ein guter Radfahrer Felix Gall sein könnte, wenn er auch bergab fahren könnte. Das war richtig bitter zu sehen, dass sie ihn da, ja, zwar in einer technischen Abfahrt, aber trotzdem da so abstellen konnten, oder?
Ja, andererseits muss ich sagen, persönlich kann ich es total verstehen. Ich wohne jetzt nirgendwo, wo es wirklich viele Berge gibt. Aber jedes Mal, wenn ich mich an einem Berg finde, dann habe ich da großes Mitgefühl mit allen Profis, die sich ähnlich schwierig tun da am Berg. Gegenbeispiel ist ja Giulio Ciccone, der hier die letzten Tage wirklich unfassbare Sachen gemacht hat im Berg runter, wo ich mehrfach fast die Hände vor die Augen geschlagen habe, wie der wirklich jeden Millimeter Straße ausgenutzt hat. Und ja, andererseits, ne, ich bin kein Profi, ich trainiere ganz anders als die Profis und man muss sich tatsächlich fragen, was könnte sein, wenn Felix Gall tatsächlich einigermaßen zügig so einen Berg runterkäme?
Ja, so knapp 5 Kilometer ist der Schlussanstieg lang und zwischen dieser Abfahrt und dem Schlussanstieg gab es dann noch so ein welliges Tal, in dem Remco dann natürlich in seinem Element war. Es war nicht ganz flach, aber er konnte hier richtig pacen für Florian Lipowitz und da war die Mission natürlich. Lipowitz war vor der Etappe 4. in der Gesamtwertung, man wollte hier noch aufs Podium, hat sich hier dann auch klar davon verabschiedet, Jonas Vingegaard nochmal angreifen zu wollen. Auch das war ein Statement da, Remco so zu verrauchen und eben nicht doppelt anzugreifen mit dieser Doppelspitze. Trotzdem, als Fan von Red Bull Buransgrohe, die wir beide jetzt nicht sind, aber trotzdem natürlich Sympathisanten, das macht einem Hoffnung, dass diese Doppelspitze, vor der irgendwie viele gewarnt hatten, so ein bisschen ganz gut zu funktionieren scheint. Ist das jetzt eine Momentaufnahme und die Egos könnten dann bei der Tour irgendwie eine größere Rolle spielen oder kann man sagen, Red Bull Buransgrohe scheint da auf einem guten Weg in Richtung Tour zu sein? Wie würdest du es interpretieren, dass Remco hier ja wirklich uneigennützig für Lipowitz gearbeitet hat?
Soweit hatte ich tatsächlich noch gar nicht gedacht, dass quasi das Prestige der Tour da nochmal psychologisch was machen könnte. Hast du natürlich sehr recht. Ich war jetzt erstmal rein positiv überrascht. Also hätte ich mir durchaus vorstellen können, dass gerade jemand wie Remco, der bis letztes Jahr noch wirklich ein komplett goldenes Fahrrad irgendwie gefahren ist, ein gewisses Ego mitbringen könnte. Zumal ja Florian Lipowitz in allem, wie man ihn so in den öffentlichen Auftritten wahrnimmt, ja der eigentlich deutlich bescheiden ist. Mich hat das sehr, sehr positiv überrascht, wie gut das funktioniert hat, wie sehr Remco da sofort irgendwie sich zurückgenommen hat und gesagt hat, er gibt jetzt hier alles irgendwie für dann Florian Lipowitz. Hat erstmal richtig Freude gemacht und lässt auf großes Hoffen für die Tour, dass das gut funktionieren könnte.
Auf jeden Fall. Ich denke, es ist ein Schritt. Remco wird schlechter gemacht, als er ist, so als Teamkollege, glaube ich. Er hat auch in der Vergangenheit schon bei Sprints auch noch im Trikot von Quickstep Teamkollegen geholfen. Bei der Romandie ist er mal für Lecerf gefahren, als er auch schon in der Gesamtwertung etwas mehr Zeit verloren hatte. Also der macht das schon immer wieder. Zum anderen möchte ich nicht unterschätzen, dass ein Team, was von Patrick Lefebvre geführt wird, durchaus vielleicht auch ein toxisches Umfeld ist, in dem sich Teamkollegen vielleicht nicht immer von ihrer besten Seite zeigen, weil es nicht so vorgelebt wird. Gleiches übrigens auch für Juan Ayuso. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das bei Lidl fortsetzt, weil ich auch da glaube, dass das Umfeld bei UAE vielleicht so ein bisschen beigetragen hat. Ich fand es auch positiv und vor allem war ich aber auch sportlich beeindruckt von Remco Evenepoel. Der ist nämlich bis 2,4 Kilometer vor dem Ziel gefahren. Dann hat Vingegaard übernommen. Aber ich glaube, man kann argumentieren, dass Remco an diesem Samstag der zweitstärkste Fahrer am Rennen war und sich dann so für den Teamkollegen einzusetzen. Chapeau, das war gut. Ist natürlich, man kann jetzt kritisieren, dass man jetzt nicht voll gegen Vingegaard gefahren ist, sondern voll aufs Podium. Ich glaube, das ist eine andere Diskussion, die man allgemein vielleicht im Radsport mal führen kann. Vielleicht sogar in dieser Folge nochmal ein Thema, dass man da nicht immer aufs Maximum fährt, trotzdem stark. Am Ende Vingegaard, ja, die Geschichte ist kurz. Der attackiert 2,2 Kilometer vor dem Ziel. Lipowitz und Martinez sind die beiden stärksten Verfolger. Am Ende gewinnt Vingegaard hier erneut, baut seinen Vorsprung in der Gesamtwertung noch aus. Bitter natürlich, dass Lipowitz am Ende noch geschlagen wird im Sprint. Da hat sich die Arbeit von Remco nicht zu 100% ausgezahlt. Trotzdem, Florian Lipowitz wird zufrieden gewesen sein mit dem Tag. Remco wird sogar noch Fünfter. Auch das unterstreicht die Form, die er aktuell hat. Lenny Martinez, müssen wir auch nochmal hervorheben, fährt auch eine richtig starke Saison bis hierhin. Macht auch sehr Spaß. Der Franzose und Gall am Ende 2 Minuten eingeschenkt. Also da muss man nochmal sagen, was wäre, wenn der Mann gut den Berg runterfahren könnte? Dann hätte der womöglich noch eine bessere Karriere hingelegt. Die 7. Etappe, die muss ich kurz zusammenfassen, denn Bent war ja in Holland selbst auf dem Rad unterwegs. Es ist auch kurz zusammengefasst, schaut euch die Etappe gerne an, hat richtig Spaß gemacht, war dieser klassische Rundkurs rund um Barcelona mit dem Anstieg, der da mehrfach befahren wird. Wir haben viele Attacken gesehen, Remco Evenepoel wollte sich hier gerne noch den Etappensieg holen, ist sehr offensiv gefahren, aber auch Oscar Onley mit einem richtig starken Tag, nachdem es diese Woche wieder nicht so richtig lief für ihn, viele Attacken gefahren, hätte hier eigentlich sogar auch verdient gehabt, sich noch einen Etappensieg zu holen. Am Ende kommt keiner weg. Schön zu sehen war auch, dass hier die Dynamik funktioniert hat. Florian Lipowitz hat zwar keine Beschleunigung an so kurzen Anstiegen, hat es trotzdem immer mal wieder versucht. Und Remco, wenn er gesehen hat, dass er die Falschen am Rad hatte, hat er auch häufig zurückgefunkt und hat Lipowitz zurückkommen lassen. Also die sind da wirklich füreinander gefahren. Am Ende hat Red Bull Bohrans-Groh mit Hindley und Lipowitz sogar noch ein Leadout organisiert für Remco in diesem schnellen Downhill-Sprint. Aber Dorian Godin und Brady Gilmore waren auch noch da. Brady Gilmore gewinnt am Ende für NSN hier den, ich glaube, es war der 2. Etappensieg für das Team in dieser Woche. Ethan Vernon hat, glaube ich, auch schon eine Etappe gewonnen. Und dann Godin eben 2. und Remco nochmal 3. hat also gegen Ende der Woche nochmal gezeigt, was er kann. Und ich glaube, wir haben hier eigentlich ja alles soweit besprochen, was es zu besprechen gilt bei der Katalonia-Rundfahrt. Wir sehen also, Jonas Vingegaard ist in Form. Florian Lipowitz, der erste Deutsche auf dem Podium bei der Katalonia-Rundfahrt in der Geschichte der Rundfahrt und nach Georg Steinhauser auch das 2. Mal, dass wir einen deutschen Fahrer auf dem Podium haben. Ich möchte jetzt nicht über den Tour-Hype für Florian Lipowitz reden. Das überlassen wir mal den anderen deutschen Medien. Und wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit bis dahin. Wir gucken jetzt zu den Klassikern. Es ist jetzt schon ein Monat her, dass wir das Opening Weekend hatten. Und jetzt steht die Ronde schon vor der Tür. Und in dieser Woche haben wir so einiges gesehen. Zum Beispiel die Ronde von Brügge, früher mal Brügge de Panne und davor irgendwie die Driekstage Brügge de Panne. Viele Rebrandings in diesem Jahr. Wir haben da ein schönes Radrennen gesehen mit viel Windkante. Richtig schönes belgisches Radrennen. Am Ende vor allem die Unibet Rockets, die hier wieder das Rennen geprägt und belebt haben und für die Windkantensituation gesorgt haben. Der Riss, der das Rennen so ein bisschen entschieden hat, erfolgte 70 Kilometer vor dem Ziel. Es gab dann im Finale noch ein paar Attacken. Wir müssen es jetzt hier nicht weiter auseinandernehmen. Am Ende läuft alles zusammen und es gibt den Sprint aus diesem reduzierten Feld. Alpecin kommt da, organisiert sich da noch auf der linken Seite für Jasper Philipsen, der auch den Sprint von vorne startet und man könnte meinen, das ist ihm nicht mehr zu nehmen, aber es war ein Ticken zu weit, er war ein Ticken zu früh im Wind, kann es nicht durchziehen und am Ende kommt Dylan Groenewegen und gewinnt schon wieder. Erster World Tour Sieg in der Geschichte der Unibet Rose Rockets. Wir sind ja zwei kleine Fanboys dieses Projekts. Das war nochmal was anderes. Neben dem starken Auftritt von Jasper Philipsen, den man auf jeden Fall auch hervorheben muss, Dylan Groenewegen ist fucking back, oder?
Ja, also wir haben, glaube ich, letzte Woche zuletzt drüber gesprochen, dass der einfach ja in Form ist. Da habe ich noch so ein bisschen unterstellt, vielleicht machen sie es einfach wie Astana und wählen einfach gut, in welche Schlachten sie ziehen sollen. Aber ich glaube, jetzt auf World-Tour-Niveau gegen Jasper Philipsen, Wind hin oder her, muss man erstmal liefern können. Man kann nur den Hut ziehen, ich kann nur den Hut ziehen, fand ich sehr, sehr stark und ja, man gönnt es ihnen. Also sie haben sich ja wirklich echt unfassbar auch über den Sieg gefreut als Team. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle.
Ja, es war auch stark. Also sie waren noch zu dritt in der Gruppe am Ende, haben einen starken Leadout auch gezeigt. Grunewegen war genau, wo er sein wollte. Das ist stark. Er konnte am Ende so aus fünfter, sechster Position den Sprint eröffnen, als Philipsen schon im Wind war und hatte dann einfach den besten Speed. Und das war auch zu dem Zeitpunkt sein dritter Sieg im dritten Rennen in Folge. Also auch da sieht man mal, was so Selbstbewusstsein mit so einem ganzen Team auch machen kann. Das war wirklich beeindruckend. Und ja, da wir aber jetzt eher noch auf die hügeligeren Klassiker kommen, müssen wir das jetzt nicht weiter analysieren. Richtig starke Leistung von den Rockets. Glückwunsch an der Stelle. Wir springen zu den Frauen. Da gab es nicht so viel Wind, da gab es richtig beschissenes Wetter, um es mal auf gut Deutsch auszudrücken. Das war wirklich die Hölle. Die sind am Tag später gefahren, da hat es geregnet, geschneit, glaube ich sogar zum Teil. Und am Ende ist es auch deshalb zu einem Massensprint gekommen. Leider gab es vor dem Finale schon einen kleinen Sturz, der unter anderem Charlotte Kohl entschärft hatte, die wir ja auch bei Mailand Sanremo schon hervorgehoben hatten. Am Ende passiert was, was nicht so oft passiert. Lorena Wiebes war mehr oder weniger isoliert im Finale, gerät da in so einen Bulk in der Mitte vom Feld, dann kommen Lidl Trek links, AG Insurance rechts und Wismar war die ganze Zeit auch vorne sehr präsent. Und dann hat Caris Lloyd von Movistar einfach mal den Sprint angezogen in der Mitte der Straße und sie ward nicht mehr gesehen. Dahinter versuchen Elisa Balsamo, Lara Gillespie und Nienke Wehnhoven noch so ein bisschen den Sprint selber anzuziehen. Lorena Wiebes ist aber durch die Bewegung von allen, die versuchen, irgendwie in Richtung von Caris Lloyd zu kommen, eingebaut und kommt nicht mehr raus. Und tatsächlich, ich weiß nicht, ob du dich an ein anderes Rennen erinnerst, aber ich glaube, es war das erste Mal, dass Lorena Wiebes in einem Sprint geschlagen wurde seit der Tour de France 2024, wo Charlotte Kohl zwei Etappen gewinnen konnte. Also ich kann mich an nichts anderes erinnern, aber das ist eine Ausnahmesituation gewesen und zeigt, wie wichtig vielleicht auch ein Team so im Radsport sein kann.
Ja, klar. Und klingt für mich auf jeden Fall richtig. Es ist auf jeden Fall ewig her, dass Lorena Wiebes sich geschlagen geben musste. Und man muss das vielleicht mal hervorheben. Caris Lloyd ist 19, glaube ich. Unfassbare Leistung, richtig, richtig stark. Ich habe hinterher auch sehr süß ein Video gesehen, dass sie eine Wette mit ihrem Mechaniker hatte, der gesagt hat, wenn du das Rennen gewinnst, wir gehen zusammen in den Lego-Store, ich kaufe dir, was du möchtest. Und dass sie dann hinterher direkt gesagt hat, sie muss jetzt erstmal gucken, was das teuerste Lego-Set ist, das man da kriegen kann.
Ja, vollkommen zu Recht, wenn sie sich da was Schönes aussuchen kann. Ja, wirklich starker Sprint von ihr, war auch vollkommen überraschend für alle, glaube ich, aber den Namen werden so schnell keine mehr vergessen, denn World Tour Sieg, den haben nicht so viele. Balsamo, Wehnhoven und Konsonni dann auf den Plätzen, wie bis am Ende nur siebte, glaube ich. Für sie bitter. Sie gewinnt, also es, eigentlich sagt man, im Sport verliert man häufiger, als man gewinnt. Bei Lorena Wiebes ist das auf jeden Fall nicht der Fall. Da kommt das deutlich öfter vor. So viel können wir schon vorwegnehmen, hat sich dafür ganz gut revanchieren können, noch im Laufe der Woche. Stark möchte ich auch nochmal hervorheben, Shari Bosshoit, so ein bisschen Bauchschmerzen hat man bei dem Namen, sie war ja wegen Doping gesperrt. Ich habe die Geschichte nicht mehr ganz genau im Kopf, ist jetzt bei AG Insurance unter Vertrag und hatte zu dem Zeitpunkt auf 5 Renntagen Platz 7 als schlechtestes Ergebnis. Ist bisher nur ein Tagesrennen in Belgien gefahren, aber sehr, sehr starke Leistung, wollte ich mal hervorheben. Und ich würde sagen, bevor wir mit E3 und den Rennen von heute weitermachen, gehen wir nochmal in die Pause. Ihr holt euch nochmal kurz einen Schluck zu trinken und dann geht's ans Eingemachte. Die Ronde von Flanderin, die wartet und da haben wir so einige Vorgeschmäcker drauf bekommen und auf die werden wir gleich blicken. Bis gleich. Und damit ein letztes Mal willkommen zurück zu Radio Tour, dem Radsport-Talk hier bei meinsportpodcast.de. Bent und Lukas wühlen sich hier weiter durchs Radsportgeschehen. Die ersten beiden Rennen auf belgischem Boden, die haben wir schon besprochen und und mit E3 stand ein weiteres am Freitag auf dem Programm. Es gilt so ein bisschen als die Generalprobe für die Flandern-Rundfahrt, die kleine Flandern-Rundfahrt. Einige Anstiege, die wir am nächsten Sonntag beim Heiligen Rennen in Belgien im flämischen Teil sehen werden. Die wurden hier schon befahren und es gibt es leider nur bei den Männern. Ich könnte es mir bei den Frauen eigentlich auch ganz cool vorstellen. Vielleicht kommt das ja in Zukunft auch noch. Aber die Männer haben ja auf jeden Fall für ordentlich Unterhaltung gesorgt. Wir hatten 6 Fahrer in der Ausreißergruppe. Das hier mal sehr wichtig. Unter anderem einer Stan de Wolf für Decathlon. Dann noch gab es noch Verfolger, die allerdings keine Rolle gespielt haben mit John Flynn und Renard Hacquin für Picnic Post NL. Die haben es allerdings nicht nach vorne geschafft. 92,3 Kilometer von dem Ziel, dann so eine erste, bei Lantern Rouge nennen sie es immer Anticipation-Attacke. Also eine Attacke von guten Klassikerfahrern, die hier versuchen, so ein bisschen Vorsprung auf die Top-Favoriten zu bekommen, um entweder taktische Option zu werden oder eben dann im Finale dabei zu sein. Unter anderem Timo Kielich war hier dabei, Dan Hule, Edward Teuns und Edward Plankert. Also eine durchaus starke Gruppe, die sich dann auch nach vorne arbeitet, aber es nicht ganz bis zur Ausreißergruppe schafft. Und am Ende ist es dann wieder recht spannend. Wir haben wieder einen Defekt in einer Situation, die sehr unglücklich ist. Florian Vermersch ist es in dem Fall, der kurz vor dem Taienberg, der von allen im Vorfeld als die Schlüsselstelle im Rennen ausgemacht wurde, einen Defekt hat, ist aber wirklich schon 1,5 Kilometer danach wieder zurück. Und da taucht auch Axel Singele bei ihm auf. Und wir wissen auch, woher er kam. Denn auf Social Media gab es danach ein Video, wie er von einer sehr sticky Bottle seines sportlichen Leiters wieder zurückgezogen wurde ins Feld. Also hat sich da an der Flasche festgehalten und wurde vorbei an Land und Leuten zurück ins Feld getragen. Man muss sich jetzt nichts vormachen. Das passiert wahrscheinlich öfter, als es uns allen lieb ist in so Radrennen, wenn die Kameras nicht draufhalten. Diesmal hat sie draufgehalten. Am Ende wurde er disqualifiziert. Bitter natürlich, unsportlich auf jeden Fall. Disqualifikation, da die richtige Entscheidung für Singele. Ein bisschen unglücklich, dass er da gefilmt wurde. Aber am Ende braucht man da, glaube ich, kein Mitleid haben. Und dann kommen wir eben in den Taienberg. Es gibt einen richtig heftigen Positionskampf, um da eben reinzukommen. Und dann ist es eigentlich Sudal Quickstep von vorne mit Jasper Stuyven, aber es sind Mathieu van der Poel und Tim van Dijke, die sich vorne aus dem Feld lösen. Was war das für eine Monsterattacke von Tim van Dijke? Da musste auch, glaube ich, Mathieu mal kurz atmen. Die eine Frage und zum anderen die Frage, war das notwendig, dass Tim van Dijke da schon über 70 Kilometer vor dem Ziel einmal alles auf die Straße haut?
Ja, gute Frage. Andererseits ist das so ein bisschen vielleicht auch wie das, was wir vorhin bei Felix Gall besprochen haben. Der Versuch, ein Zeichen zu setzen und mit einem Paukenschlag vielleicht mal so eine kleine Ansage zu machen. Im Prinzip, wir haben das bei Paris-Nizza auch schon gesehen. Ne? Die Van Dijke-Brüder beide gut in Form. Ne? Also von daher, das sollen sie ja gerne auch nutzen. Großen Respekt.
Genau, und Van Dijke ja auch bei Omloop schon vorne mit dabei gewesen, da auf dem Podium gewesen und zeigt, dass er auf jeden Fall im Winter großen Schritt gemacht hat. Wahrscheinlich war es aber dann doch nicht die weiseste Variante, hier früh zu attackieren, denn ja, die beiden laufen dann auf das auf die Verfolgergruppe auf, die wir angesprochen haben, unter anderem mit Plankert drin, der seines Zeichens Teamkollege von Mathieu van der Poel. Und während der sich kurz mal ausruht, hat Tim van Dijke dann schnell Probleme, dort mitzuhalten. Vor allem ruht sich Mathieu van der Poel wirklich nur 2 Kilometer aus, anstatt da seinen Teamkollegen erstmal das Tempo machen zu lassen, und attackiert gleich weiter, geht solo und versucht eben vorne aufzuschließen auf die morgendliche Ausreißergruppe. Warst du da ein bisschen überrascht, dass er sich da wirklich gar nicht zurückgelehnt hat, sondern gedacht hat, ja komm, wir machen es heute richtig spektakulär? Oder ist das einfach Mathieu van der Poel?
Nee, also gerade, warum hast du sonst einen Plankert da in der Gruppe, ne? Also hätte man doch gedacht, dass man den irgendwie eine Weile irgendwie schuften lässt, oder dass sie es zu zweit irgendwie versuchen oder. Von daher schon krass, dass er da irgendwie sagt, nö, ich bin so gut in Form, ich möchte allen zeigen, auch mein Finger hält mich nicht auf, dass er da dann solo geht. Letztendlich, vielleicht nicht die schlauste Entscheidung. In dem Fall konnte er sich's aber offensichtlich leisten.
Ja, zumindest zunächst. Es dauert dann aber eine Weile, bis er wirklich auf die Ausreißergruppe auffährt. Fast 20 Kilometer. Das hat auch ein bisschen länger gedauert, als, glaube ich, er und auch die Zuschauer das erwartet haben. Und auch da sind es nur so 3 Kilometer, die er sich dann in dieser Gruppe aufhält. Und am Paterberg, so knapp 42 Kilometer vor dem Ziel, da sprengt er das dann richtig. Und hinter ihm, da kann einer mithalten, Stan de Wolf. Lange, es sah so ein bisschen aus wie das, was ich weiß gar nicht, nockere Kurse war es, glaube ich, wo Segert und Hagenis da so ein Zeitfahren leicht versetzt mit so ein paar Meter Abstand gefahren sind. Und zunächst sah es aus, als ob auch de Wolf da sich nochmal dransaugen könnte an den Ex-Weltmeister. Gelingt ihnen in diesem Fall nicht. Und ja, es passiert erstmal ein bisschen nichts im Feld, immer wieder Attacken, keine kommt so richtig weg, und dann sind es 29,8 Kilometer. Per Strand Hagenis, Jonas Abrahamsen, der angesprochene Florian Vermersch, die sich absetzen aus dem Feld, 3 richtig große Motoren, und die laufen recht schnell auf Stan de Wolf auf. Der Vorsprung von Van der Poel zu dem Zeitpunkt rund eine Minute, würde ich sagen. Also ein Quartett hinter ihm und dann das Feld, das auch nochmal ordentlich nacharbeitet. Erst vor allem mit Tudor, dann irgendwann auch Red Bull Bora-Hansgrohe. Aber als die Gruppe geht, hast du gedacht, das wird jetzt nochmal spannend? Oder hast du gesagt, ja, der Mathieu, der wird schon wissen, der hat so viele lange Solos gefahren, der weiß, wie er sich pacen muss.
Tatsächlich, also ich war mir sicher, sobald er da seine Solonummer abgezogen hat, das hat man so oft schon gesehen, im Prinzip kann man jetzt entspannt die Füße hochlegen und nebenher noch am Handy scrollen. Natürlich eine unfassbar starke Gruppe hinter ihm, aber Vermersch, der ja auch mit der Panne erstmal wieder ranfahren musste, mit Stan de Wolf, der sich ja dann auch da irgendwie noch drunter gemischt hat, ja durchaus Leute, die auch schon einiges am Tag hatten leisten müssen. Also, dass ich schon dachte, naja, wenn, dann wird es eher das Feld, das da nochmal irgendwie mit in die Action eingreifen kann. Ich habe das aber eigentlich gesehen als, Mathieu hat das sicher in der Tasche.
Ja, das haben, glaube ich, viele, aber die Ausreißer oder die Verfolger, die haben richtig Blut geleckt im Feld. Du hast es angesprochen, das hatte man auch noch so ein bisschen auf der Rechnung. Es blieb auch in der Nähe, auch das hat ein bisschen Zeit gut gemacht, aber auch da immer wieder Attacken. Dann hat Tibor Del Grosso, der in meinen Augen auch ein wirklich starkes Rennen gefahren ist für Alpecin, auch wirklich immer wieder gut geschafft, da zu stören bei der Nachführarbeit, sich da immer mal einzumischen in die Organisation der Teams dahinter. Und somit waren es die Verfolger, die immer näher rankamen. 36 Sekunden waren es bei 18,5 Kilometer, 10 Kilometer vor dem Ziel, nur noch 25 Sekunden. Das fällt auf 48 Sekunden, kam nicht so richtig näher, die Verfolger aber schon. Und der Vorsprung, der schmilzte zusehend. Und ich glaube, so ab Kilometer 10, wo es dann wirklich unter einer halben Minute war, da kam man dann so langsam ins Zweifeln. Leidet Mathieu vielleicht doch sehr nach dem Sturz? War die Distanz zu lang? Eigentlich das Wetter, ja, das kam ihm so ein bisschen entgegen. Der Wind eigentlich auch hold gestimmt, aber 1 Kilometer vor dem Ziel, da waren sie dann fast dran. Die 4 Verfolger an Mathieu van der Poel. Florian Vermersch geht da nochmal so halbherzig mit durch die Nachführung und dann gucken sie sich an. Sie sind quasi schon auf dem Gepäckträger von Mathieu van der Poel. Es sind, weiß ich nicht, 10 Meter maximal, die der nach vorne ist. Auch der hat schon ein bisschen rausgenommen, zögert. Vielleicht spekuliert er auch darauf, dass auf dieses Rausnehmen hinten eben dieses Angucken passiert. Wer schließt jetzt die Lücke? Und ich glaube, das war auch das, was da passiert ist. Keiner hat sich in der Lage gefühlt, diesen letzten Push zu machen, um die Lücke zu schließen und sich damit vielleicht zu opfern, dafür, dass Mathieu nicht gewinnt. Ich erzähle kurz das Rennen zu Ende, dann können wir über die Situation nochmal ausführlicher sprechen. Denn Mathieu, wie gesagt, hat kurz rausgenommen und dann in so eine Kurve rein beschleunigt, der im Sitzen nochmal richtig macht die Lücke auf, denn dahinter gucken sie sich an und Mathieu van der Poel bringt es tatsächlich zu Ende und gewinnt zum 3. Mal in seiner Karriere den E3-Preis, die kleine Flandern-Rundfahrt, und ja, ist am Ende völlig abgekämpft. Also der war wirklich am Limit, wirklich, er musste alles geben, um den Sieg zu holen. Am Ende war es Per Strand Hagenis, der Zweiter wurde, Florian Vermersch, Dritter, Stan de Wolf nach seinem Ritt in der Ausreißergruppe wird tatsächlich noch Vierter, 5. Abrahamsen und Tobias Lund-Andriesen, den wir auch häufig schon gelobt haben, tatsächlich noch 6. gewinnt den Sprint aus dem Feld. Also, wie hast du die Szene wahrgenommen? Ist es so, wie ich sagte, dass einfach keiner sich opfern wollte, diesen letzten Push zu geben und damit seinen Sieg quasi herzuschenken?
Ja, also definitiv. Ne? Man hat das gemerkt, so gerade weil Mathieu eben dann auch so, ja, fast schon so ein bisschen rausgenommen hat, ne? So ein bisschen sich aufgesetzt hat, vielleicht kurz einmal irgendwie nicht getreten hat. Und du merktest, wie sie sofort sich alle irgendwie angeguckt haben und sofort eben, ja, keiner mehr der sein wollte, der vorne war, wie sie plötzlich irgendwie drei Mann nebeneinander irgendwie waren wahrscheinlich haben sie alle sehr blöd geguckt, als sie dann hinter ihm um diese Kurve rumkamen. Ne? Das kam ihm natürlich auch sehr entgegen, dass dann ausgerechnet da es einmal um die Kurve ging, einmal kurz der Sichtkontakt auch weg war. Ja, und weg war er. Meine Frage ist da so ein bisschen, war das tatsächlich reines Kalkül von Mathieu? Hat er das genau so kommen sehen oder war das tatsächlich, dass da auch eine gute Portion Glück dabei war, dass er tatsächlich irgendwie einmal kurz rausgenommen hat und dachte, naja gut, jetzt muss er gucken, wie er die letzten 1000 Meter irgendwie macht. Oder war das tatsächlich einfach perfekte Taktiererei, einmal Fake rauszunehmen und dann um die Kurve richtig, richtig rumzupreschen und es dann ins Ziel zu führen? Weil du sprichst es an, viel im Tank hatte der nicht mehr.
Nee, ich glaube, es ist wahrscheinlich eine Mischung aus beidem, ehrlich gesagt, gewesen. Die viel größere Frage ist, was machen wir daraus für die Ronde von Flandern? Wir können gerne kurz noch über Gent-Wevelgem heute sprechen, denn da war Mathieu van der Poel einer der Hauptprotagonisten. Es ist einiges passiert, wir müssen es aber, glaube ich, gar nicht so sehr hervorheben, denn es war vor allem Mathieu van der Poel und ein starker Wout van Aert und auch wieder Florian Vermeersch, die dieses Rennen geprägt haben. Die konnten sich absetzen und waren lange vorne. Am letzten Kemmelberg haben dann Mathieu und Wout auch noch Vermeersch abgeschüttelt. Da war das Feld über eine Minute zurück, aber auch da kommt das Feld am Ende wieder ran und wir sehen einen Massensprint. Noch eine schöne späte Attacke von Alex Segert, die nicht belohnt wird, aber der scheint da so ein kleiner Spezialist zu werden für wirklich unterhaltsame Rennausgänge und spät eingeholt zu werden. Mathieu van der Poel und Wout van Aert werden am Ende dann eben gestellt. Für van der Poel war es wahrscheinlich auch okay. Er hat auch gesagt, er hat ein bisschen taktiert und gehofft, dass das Feld zurückkommt und er sich nicht auf den Sprint einlassen muss, sondern Philipsen gewinnt. Das geht am Ende auf. Jasper Philipsen mit dem dominantesten Auftritt bislang gewinnt hier, holt seinen 60. Profisieg vor, wieder Tobias Lund Andresen und vor Christoph Laporte, der Dritter wurde für Wismar. Also lass uns über Van der Poel reden. Können wir irgendwas sagen? Hat er gepostet eine All-Time-Best 90-Minuten-Leistung aufgestellt beim E3. War heute auch wieder wirklich stark am Kemmelberg. Trotzdem habe ich so ein bisschen den Eindruck, er ist nicht ganz bei 100%. Wir haben bei Sanremo gesehen, er wurde abgehangen. Da kann man es auf den Sturz schieben. Kann man das jetzt auch auf den Sturz schieben? Wir haben noch 7 Tage bis zur Flandern runter. Wo bist du mit deiner Meinung?
Ja, so ein bisschen ist die Hand, glaube ich, schon noch ein Ding, zumindest psychologisch. Ne? Er hat ja, glaube ich, bei E3 dann, als sie da auf der Couch saßen vor der Siegerehrung, auch noch den anderen beiden Jungs auf dem Podium Fotos auf dem Handy gezeigt, von wie die Hand ohne den Verband aussah nach dem Sturz. Ich glaube, das nimmt ihn schon mit und ist die Frage, ne? Wenn er tatsächlich solche Power-Best-Leistungen irgendwie bringt, was sagt das dann über die Form von Wout van Aert? Der hat heute auch unfassbar Spaß gemacht zu sehen. Ich fand es sehr schade, dass das dann nicht belohnt wurde mit einem Sprint gegen Mathieu. Das hätten, glaube ich, viele auch gerne gesehen, genauso wie ich. Aber ja, so jetzt hatte er natürlich auch irgendwie Tage, an denen viel los war, Mathieu. Und nach dem Sieg am Freitag musste er vielleicht heute nicht auch zwingend nochmal gewinnen. Und schwer zu sagen, ob tatsächlich die Hand das große Problem ist, wenn er gleichzeitig Power-Best-Leistungen erbringt. Wenn, würde ich sagen, es ist wahrscheinlich eher eine Kopfsache als tatsächlich eine Form- oder Handsache.
Jetzt sahen sie beide ja an sich gut aus. Also Wout, wie gesagt, sieht ja besser aus als in den letzten Jahren, habe ich so das Gefühl. Mathieu, heute konnte er ein bisschen taktieren. Wie gesagt, er hatte Philipsen hinten. Dem hat er den Sieg, glaube ich, auch gegönnt und gewünscht. Der auch nach dem Krafteinsatz vom Freitag musste er heute wahrscheinlich auch einfach, hat er gesagt, ich muss jetzt hier nicht Vollgas fahren. siehst du ein Szenario, in dem einer der beiden irgendwie Tadej Pogacar gefährlich werden kann? Vor allem, weil Tadej Pogacar ja mit Florian Vermeersch auch noch einen verdammt guten Teamkollegen an seiner Seite hat, der so ein bisschen die Entdeckung der bisherigen Klassikersaison vielleicht ist, neben Tim van Dijk.
Ja, ich glaube, das ist ein großes Ding. Also Florian Vermeersch war ja jetzt wirklich so viel präsent und heute auch wieder einer von denjenigen, die irgendwie noch gut mitgehen konnten. Das wird, glaube ich, ein sehr großer Faktor, weil da fällt mir niemand ein bei Wismar und bei Alpecin, der da eine vergleichbar starke Rolle spielen könnte. Und ja, von daher, so gern ich sagen würde, Paris-Roubaix wird voll spannend. Ich glaube, ich sehe das so wie du letzte Woche zunehmend, dass Tadej dieses Jahr vielleicht alle fünf machen könnte.
Genau, und in Flandern ist er eh wahrscheinlich Topfavorit, einfach durch diese Anstiege, die fährt er besser als jeder andere jetzt am Sonntag. Ich tue mich schwer, ich hoffe, dass wir ein closes Battle sehen. Es hat mir heute viel Freude gemacht, einfach so das Vintage-Duell zwischen Wout und Mathieu zu sehen. Ich würde mich super freuen, dass beide in Topform dahin fahren. Ich tue mich so ein bisschen schwer zu sehen, wer sonst noch Contender sein könnten für die Flandern-Rundfahrt jetzt erstmal am Wochenende, weil Mats Pedersen ist wieder krank. Generell bei Lidl Trek ist so ein bisschen der Wurm drin. Red Bull Bohans-Grohe fährt für mich eine wirklich starke Saison in den Klassikern, haben dann einen klaren Schritt nach vorne gemacht im Vergleich zum letzten Jahr. Aber auch da viel Aufwand, wenig Ertrag bisher. Ich fand sie bei E3 wirklich stark, waren in vielen Situationen dabei. Auch Tim van Dijke trotz seiner Attacke und dem zwischenzeitlichen Tief nochmal dabei. Aber siehst du irgendwen, den du da außer den dreien, die wir jetzt genannt haben, in Flandern irgendwie um den Sieg fahren siehst? Weil mir fehlt da so ein bisschen die Fantasie.
Ja, muss ich mich leider anschließen. Also Mats Pedersen letztes Jahr wäre da irgendwie einer, der vielleicht noch eingefallen wäre. Filippo Ganna sah heute stark aus, hat sich ja aber auch völlig in den Dienst gestellt von seinen Teamkollegen. Da hätte mich zum Beispiel interessiert, hätte er noch was gehabt, hätte er die Attacke von Seger zum Beispiel mitgehen können. Das hätte auch nochmal sehr, sehr spannend sein können. Da kurz vor Schluss sehe ich aber gerade auch nach Milan Sanremo nicht in einem Atemzug zu nennen mit den anderen dreien, über die wir gerade gesprochen haben.
Ja, ich fürchte auch, dass wir da eher eine sehr kleine Fraktion haben, die um den Sieg fahren können. Und dann dahinter ist das Feld, glaube ich, wahnsinnig breit von Fahrern, die an einem guten Tag in die Top 10 fahren können. Matteo Trentin heute wieder stark. Der ist irgendwie immer da, wenn was passiert. Arnaud Delis hat heute Spaß gemacht. Wie gesagt, auch Red Bull Bohans-Grohe in der Breite gut aufgestellt. Bei Sudal Quickstep tut sich was. Mit Van Baarle und Lampard, die sehen beide nicht schlecht aus. Die können hier durchaus was reißen. In der Breite hat Wismar natürlich auch spannende Fahrer. Christoph Laporte sieht gut aus. Hagenes fährt auch eine überraschend starke Saison, aber es fällt mir wirklich schwer. Und ich glaube, ihr könnt uns ja gerne mal schreiben, wer also eure Dark Horses sind für eine gute Performance. Das wird uns sehr interessieren. Und das können wir ja dann gerne auch in der nächsten Folge dann einmal auswerten. Lass uns noch zu den Frauen kommen. Da Gent Wevelgem, da können wir gar nicht so viel sagen zur Flandern-Rundfahrt, denn die hatten eben nur zwei Sprinterrennen sozusagen. Ja, wurde Gent Wevelgem oder wie es jetzt heißt in Flanders Fields. Konnten wir jetzt nicht so viel draus schließen, denn das Rennen wurde ein bisschen entschärft, war ein bisschen leichter. Eigentlich was für die Sprinter, eigentlich. Denn wir haben hier vor allem den Kemmelberg als Schlüsselstelle ausgemacht, an dem heute vor allem eine wieder richtig stark aussah. Franziska Koch ist am Ende leider gestürzt, stand aber schnell wieder, hat ihr aber, glaube ich, das Rennen gekostet. Ich sag immer noch, dass sie Paris-Roubaix gewinnen wird, denn die ist so verdammt stark in diesem Jahr. Aber wer auch richtig stark war, wir haben sie in dieser Folge schon angesprochen, Lorena Wiebes, die ist in die letzte Passage am Kemmelberg gefahren, wie keine zweite, und das konnte sie von vorne, denn davor hatte sich nämlich schon eine richtig starke Gruppe gebildet um Lorena Wiebes, um Charlotte Kohl, um Fleur Moors und Co., die eben dann die Entscheidung gesucht hat an diesem Kemmelberg, und Lorena Wiebes hat da weiter ausgesiebt. Am Ende waren nämlich nur noch, ich glaube, fünf Fahrerinnen vorne: Elise Chabé für FDJ Suez, Karl-Heinz Winkels und Leonora Gasparini für UAE, Fleur Moors für Lidl Trek und eben Lorena Wiebes, Die vorne waren dahinter ein kleineres Verfolgerfeld um die wieder sehr starke Charlotte Kohl, die ich auch nochmal hervorheben möchte. Denn die scheint viel besser zu klettern, als wir es je gesehen haben. Da bin ich ultra gespannt, was die im Laufe des Jahres noch zeigen kann. Aber die scheint richtig back zu sein. Hatte noch im Likusens mit in der Verfolgergruppe, auch Elisa Balsamo war dabei, Shari Bussold. Die kommen aber nicht mehr ran. Das Feld sammelt sie im weiteren Verlauf ein. Und dann haben wir eben eine Fünfergruppe vorne. Zweimal UAE. FDJ Suez, Fleur Moors, 19 Jahre jung oder 20, also auch noch sehr unerfahren, und Lorena Wiebes. Und man könnte jetzt erwarten, es fliegen die Attacken nur so um die Ohren und es dauert wahnsinnig lange. Ich habe schon Tweet abgesetzt und in dem Moment, 4 Kilometer vor dem Ziel, endlich Attacke Eleonora Gasparini, und Lorena Wiebes hat richtig gelitten, diese Lücke zuzumachen. Dann macht sie die zu und es passiert nichts. Wie hast du diese Situation wahrgenommen? Ich hatte das Gefühl, man hatte Lorena Wiebes hier endlich mal in den Seilen, weil es hat keiner mit Nachführarbeit nach der Attacke von Gasparini geleistet. Und dann folgt kein Follow-up. Wie hast du die Situation wahrgenommen?
Ja, man kratzt sich so ein bisschen am Kopf, gerade weil UAE ja mit 2 Fahrerinnen dabei ist, aber auch die anderen, die ja alles richtig gemacht haben, die Lorena Wiebes haben ackern lassen ohne Ende. Und dann hast du sie da in der Position, sie hat gerade alles gegeben, um diese Lücke zuzufahren. Dann musst du doch auf Teufel komm raus die nächste Lücke aufreißen, einfach, dass sie sich so ein bisschen auspowert, ne? Und gerade UAE mit 2 Fahrerinnen hätten ja wunderbar im Wechsel über sie drüber attackieren können, bis sie nicht mehr kann. Ja, und stattdessen gucken sie sich alle an, bis Gasparini dann es noch ein zweites Mal versucht, statt die Teamkollegin das mal machen zu lassen.
Genau, und das hat 3 Kilometer oder 2,5 Kilometer gedauert. Da konnte Lorena sich schon erholen, war dann auch an erster Position und das hat sie dann nicht viel Kraft gekostet, diese zweite Attacke zu parieren. Und auch dann passiert wieder gar nichts, sondern wir fahren einfach, alle belauern sich. Wir fahren in den Sprint, Lorena darf den von vorne anfahren, es passiert wirklich nichts, was sie aus der Ruhe bringen könnte, außer sie sich selber, denn sie jubelt ein bisschen zu früh, und Fleur Moors, nochmal 20 Jahre jung, ein Riesentalent, da freue ich mich wahnsinnig auf die nächsten Jahre, hier bei Lidl Trek, kommt sie vielleicht auf der Ziellinie nochmal gefährlich nah, aber Lorena Wiebes gewinnt hier, und ich fasse mir wirklich an den Kopf, was da in den anderen vorgeht. Elise Chubby ist eine herausragende Zeitfahrerin, Gasparini und Winkels, auch die können treten, und dass sich Fleur Moors mit 20 Jahren hier vielleicht nicht taktisch perfekt verhält, fair enough, die würde ich da so ein bisschen rausnehmen, auch weil sie im Sprint am Ende die besseren Karten hat, aber ich kann es nicht nachvollziehen, dass Lorena Wiebes hier wieder diesmal sogar ja eigentlich der Ansatz gut war, aber dann kein Follow-up kommt, weil ich glaube, Lorena Wiebes wäre in dieser Situation durchaus schlagbar gewesen, gewinnt am Ende, Hut ab, sie sah brutal gut aus, aber hat mich ratlos zurückgelassen. Du hast es ja auch schon gesagt, da bleibt dein Verständnis auch so ein bisschen auf der Strecke. Schade für die anderen, aber am Ende haben sie es nicht anders verdient. Lorena Wiebes gewinnt Gent Wevelgem, hat sich da also deutlich revanchiert für ja die eher schwierige Situation, die sie da hatte am Donnerstag, glaube ich, bei dem Brügge-Rennen. Und freut sich auch über ihren dritten Sieg hier bei Gent Wevelgem. Und wenn man sie schlagen will, dann muss man sich schlauer verhalten. Ich hoffe, das lernen die Teams. Und noch wütender hat es mich gemacht, weil UAE ja das Gleiche passiert ist vor einer Woche gegen Lotte Kopecky bei Valence Sanremo. Und deshalb wütend. So, wir sind sehr fortgeschritten in der Zeit. Möchtest du noch was ergänzen oder wollen wir es abwrappen mit den weiteren Ergebnissen der Woche?
Ich glaube, da habe ich nichts hinzuzufügen.
Sehr gut. Kleiner Rant an der Stelle. Wir gucken noch auf die verbleibenden Rennen. Die Roue Tourangelle wurde heute gefahren, ein 1.1-Rennen in Frankreich. Das hat Clément Venturini gewonnen. 5. Saisonsieg für die Unibet Rockets. Venturini, ja einer ja der namhafteren Neuzugänge in dieser Offseason, kann sich da aus seiner Spitzengruppe durchsetzen, die sich im Finale gelöst hatte, wartet da lange. Brian Coquart hat da vor ihm den Sprint angezogen und er kann es am Ende dann auf den letzten Metern noch entscheiden. Außerdem die Setmana Coppi e Bartali, ein schönes Rennen in Italien, was nur einen versetzten Livestream hatte, weiß ich nicht so ganz, was das soll, hätte ich sonst gerne verfolgt. Das gewinnt am Ende Mauro Schmid, der die Schlussetappe von Axel Laurens gewinnt. Laurens hatte 2 Etappen gewonnen unter der Woche, aber das GC geht am Ende knapp an Mauro Schmid. Aus deutscher Sicht ein paar gute Ergebnisse. Anton Schiffer auf der letzten Etappe 9., der ist ja zu Wismar gewechselt von Bike Aid vor der Saison, wird am Ende 5. in der Gesamtwertung und mit Max Schachmann auf 14, Emil Herzog auf 15 und Lennart Jasch auf 17 noch weitere gute deutsche Ergebnisse. Die gab es nicht. Die gab es auch, Entschuldigung, bei der Tour of Taiwan, die ausgetragen wurde in 2.1-Rennen. Sehr sprintlastig mit einer Bergetappe. Die Sprints haben sich Pierre Barbier und Alexander Seibi aufgeteilt. Je zwei Etappensiege. Vadim Pronsky gewinnt die Königsetappe und die Gesamtwertung. Und Jonas Rapp, der 31-jährige Deutsche, der seit 2 Jahren für ein chinesisches Conti-Team fährt, wird am Ende Vierter in der Gesamtwertung. Dann noch 2 niederklassigere Rennen, die aber aus Nachwuchssicht immer ganz spannend sind. Olympias Tour in den Niederlanden. Fast jeden Tag gab es da Windkante. Richtig spannend, da immer die Ergebnisse irgendwie zu interpretieren. Da gab es natürlich keine Live-Bilder. Am Ende gewinnt das Mats Andersen. Aus deutscher Sicht Silas Köch von Lotto Kernhaus auf 7 im GC und die Volta ao Alentejo in Portugal. Die hat Thiago Antunes gewonnen. Und hier war Moritz Maus, der fürs Nachwuchsteam von UAE war. 2-mal in den Top 10. Ist eine ordentliche Woche gefahren. Ja, da bin ich gespannt, wie die Reise für ihn noch weitergeht. Und damit haben wir es besprochen, umfassend und ausführlich, die Radsportwoche. Es gab wieder coole Fragen auf Blue Sky und diesmal auch auf meinem Discord-Server. Danke dafür, wir haben die hier so ein bisschen eingebaut in unser Gespräch, das hat wieder großen Spaß gemacht. Ben, möchtest du noch teasen, denn es gibt noch was Besonderes in dieser Woche, nur mit dir in diesem Podcast-Feed.
Ja, wir haben Anfang des Monats einmal so ein bisschen drüber gesprochen, dass das mit dem Frauenradsport immer so eine Sache ist und dass wir das sehr, sehr schade finden, wie stiefmütterlich der manchmal behandelt wird. Und dachten uns aber auch, naja gut, jetzt sind wir 2 Typen mit einem Podcast, vielleicht sind wir ja gar nicht die Richtigen, um das Thema zu besprechen, zumindest alleine. Und deswegen haben wir uns ein bisschen Verstärkung geholt. Und zwar werden wir mit The Cyclists Alliance oder werde ich mit The Cyclists Alliance sprechen diese Woche. Und mir deren Sicht ein bisschen erklären lassen. Die sind ja so ein bisschen was wie die Gewerkschaft, so eine Vereinigung von Fahrerinnen, die sich eben ja untereinander vernetzen, gegenüber den Teams und der UCI repräsentieren und noch ganz viele andere Sachen machen und über deren Arbeit und welche Probleme und welche Herausforderungen den Frauenradsport aktuell so betreffen. Mit denen werde ich darüber sprechen und freue mich schon super darauf, bin schon sehr, sehr gespannt. Und ja, wenn das Gespräch stattgefunden hat, dann hört ihr das natürlich als erstes hier in unserem Feed.
Genau, wird auf Englisch sein, also mal ein bisschen außer der Reihe, aber ihr müsst euch jetzt keine Sorgen machen, wenn euch das ja nichts ist, dann es gibt einfach die Folge und ihr bekommt dann am nächsten Montag, also Montag in einer Woche, die nächste Folge hier, Ostersonntag, da gönnen wir uns mal ein bisschen Zeit mit der Familie, werden die Flandern-Rundfahrt natürlich begutachten und dann eben einen Tag später als gewohnt für euch analysieren, genauso wie alles andere, was so im Radsport stattgefunden hat. Also könnt ihr euch weiter auf ordentlich Content freuen. Wenn ihr uns sonst folgen wollt, Feedback geben wollt, dann macht das gerne auf unseren Social-Media-Kanälen. Die findet ihr in den Shownotes verlinkt. Bewertet den Podcast auch gerne auf den Plattformen eurer Wahl. Ich habe gesehen, es gab jetzt die erste 5-Sterne-Bewertung in der App, die ich nutze, bei Pocket Cast. Wir haben einiges schon bekommen bei Spotify und auch bei Apple Podcast. Da könnt ihr das überall machen. Bei Spotify könnt ihr auch kommentieren, wenn ihr das möchtet. Ansonsten freuen wir uns immer auf Austausch auf allen Plattformen, in allen Farben und Formen. Wir haben hier schon eine kleine süße Community aufgebaut und das freut uns natürlich sehr. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Wie gesagt, ihr hört Ben schon in den nächsten Tagen in diesem Feed und uns beide zusammen dann wieder am Montag, am Ostermontag. Das war's. Die letzten Worte gehören wie immer dir. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ja, ich kann mich auch nur bei allen bedanken. Ich freue mich schon auf die kommenden Tage und die kommenden Wochen. Viele spannende Sachen, über die wir so sprechen können und ja, ich kann nur sagen, bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Er hat alles gewonnen. Meisterschaften, Pokale, die Champions League. Und trotzdem, für viele bleibt Stefan Effenberg bis heute ein Feindbild. Ein Moment hat dafür gereicht. Dallas 1994, ein Mittelfinger und eine Karriere im DFB-Team, die ab da quasi vorbei war. Doch da beginnt sie eigentlich erst, die eigentliche Geschichte des Stefan Effenberg. Die Geschichte eines Spielers, der nie gefallen wollte, der nie zurückgerudert ist und der bereit war, alles zu verlieren, nur nicht sich selbst. Vom Tiger zum Chefe beim FC Bayern, vom Ausgestoßenen zum Champions-League-Sieger. Das ist die Geschichte von Stefan Effenberg. Alles gewonnen, außer die Menschen. Ab sofort bei den 100 Fußballlegenden, überall, wo es Podcasts gibt.
Oh, Hey!
Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.